Ja, ich möchte zunächst einmal alle ganz herzlich begrüßen an diesem Pfingstmontag und möchte uns zunächst einmal den Predigttext lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 12. Die Verse 1 bis 11. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Ein weiterer Punkt, den ihr erwähnt habt, liebe Geschwister, sind die Fähigkeiten, die uns durch Gottes Geist gegeben werden. Es liegt mir sehr daran, dass ihr in dieser Sache genau Bescheid wisst. Denkt an die Zeit, als ihr noch nicht an Christus geglaubt habt. Damals habt ihr euch ständig irreführen und dazu hinreißen lassen, den Götzen zu dienen, Götzenbildern, die nicht einmal reden können. Deshalb weise ich euch auf Folgendes hin: Niemand, der unter der Leitung von Gottes Geist redet, wird jemals sagen, Jesus sei verflucht. Und umgekehrt kann niemand sagen, Jesus ist der Herr, es sei denn, er wird vom Heiligen Geist geleitet. Es gibt viele verschiedene Gaben, aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise, aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind, und ein anderer das Gesagte in verständlichen Worten wiederzugeben. Das alles ist das Werk ein und desselben Geistes, und es ist seine freie Entscheidung, welche Gabe er jedem Einzelnen zuteilt. Korinth, was für eine Gemeinde. Also kann man mal nachlesen, den ganzen 1. Korintherbrief. Man kann auch in der Apostelgeschichte nachlesen über diese Gemeinde, von der Paulus sagen konnte, euch fehlt keine einzige dieser Gaben, die Gottes Geist schenkt. Hier werden neun Gaben erwähnt und Paulus sagt, die habt ihr alle. Und er sagt auch, warum die Gemeinde in Korinth alle diese Gaben hat, weil ihr euch für Jesus Christus entschieden habt, weil ihr ihm nachfolgt. Darum hat er euch all diese Gaben geschenkt, euch mit diesen Gaben begabt und beauftragt. Und darum steht auch über meine Predigt diese Überschrift, eine begabte Gemeinde. Das ist in der Tat diese Gemeinde in Korinth, die war begabt. Aber ein Aber gibt es auch, und das liest man, wenn man den 1. Korintherbrief einmal von vorne bis hinten liest. Diese begabte Gemeinde war auch, und da komme ich zu meinem ersten Punkt, eine aufregende Gemeinde gewesen. Und ich denke, dieses Wort aufregend, das kann man ja nun in beiderlei Hinsicht verstehen. Aufregend, spannend, ja, in diesem Sinne, dass man sagt, interessant, eine interessante Gemeinde, in der Gottes Geist wirkt. Da, wo Gott wirkt, da wird es interessant. Aber natürlich auch eine aufregende Gemeinde, weil sich da auch Leute aufgeregt haben. Und so fängt ja auch unser Predigttext damit an, dass Paulus schon gleich zu Anfang einmal sagen muss, passt mal auf, ich will euch das noch einmal genau erklären mit dem Heiligen Geist. Da mag es Leute geben, die sagen, Jesus ist der Herr. Und dann ist sicher, wer das sagen kann, da ist Gottes Geist am Wirken. Egal welche Gabe von Gottes Geist er erhalten hat. Wenn er das sagen kann, dann ist das das Kriterium dafür. Und wenn er das nicht sagen kann, wenn er sagt, Jesus sei verflucht, Jesus interessiert mich nicht, dann ist das Kriterium dafür zu sagen, da stimmt was nicht. Der kann gar nicht vom Geist Gottes getrieben sein, vom Geist Gottes erfüllt sein. Von daher war da war auch Aufregung in dieser Gemeinde darüber, wer hat denn nun diesen Geist und wer hat ihn nicht? Ich möchte zwei Fragen dazu stellen. Wie sieht denn deine Lieblingsgemeinde aus? Kann man ja mal fragen. Vielleicht haben sich auch in der vergangenen Woche einige unter uns diese Frage gestellt. Wie sehe denn meine Lieblingsgemeinde aus? Wo wäre ich denn dazu bereit zu sagen, ich würde jede Tageszeit auf mich nehmen, um dort dabei zu sein bei dieser Gemeinde. Ich würde sogar vielleicht eine Strecke zurücklegen. Mir hat in der vergangenen Woche eine Großmutter von ihrer Enkelin erzählt und hat gesagt, die ist sogar bereit, 20 Kilometer auf sich zu nehmen, nur damit sie bei ihrer Gemeinde ist. Ich weiß nicht, was die Enkelin da so begeistert an dieser Gemeinde, aber es zeigt, ihr ist das wert, diesen Weg auf sich zu nehmen, weil sie da zu Hause fühlt. Ich weiß nicht, was unsere Kriterien wären, ob wir sagen würden, meine Lieblingsgemeinde, da wie bei den Korinthern, da muss der Geist Gottes wirken, vollmächtig, da müssen die Gaben des Geistes sein, oder alle müssen ja gut miteinander auskommen können, es muss Liebe und Eintracht herrschen. Was wäre mein vordergründigstes Kriterium für meine Lieblingsgemeinde? Und die zweite Frage gleich hinterher, wenn ich denn so eine Gemeinde vor Augen habe, dann würde ich gerne genauso wie Paulus das macht, kritisch hinterherfragen, welchen Platz nimmt denn Jesus in ihr ein? Das ist das Kriterium für Paulus, dass er sagen kann, gut, ihr könnt über eure Gemeinde denken, wie und was ihr wollt, aber schaut einmal nach diesem Maßstab. Welchen Platz nimmt Jesus in ihr ein? Also nicht so sehr die Frage, was suche ich in der Gemeinde, vielleicht auch, wem begegne ich in der Gemeinde? Wen möchte ich gerne dort treffen in der Gemeinde? Meine Freunde oder eben die nicht meine Freunde sind? Paulus sagt, nein, das ist kein Kriterium. Das einzige Kriterium, was Paulus gelten lässt, ist das Kriterium, welchen Platz nimmt Jesus in der Gemeinde ein? Und mal ganz ehrlich, so unter uns gesagt, ich konnte mir das ja aussuchen, hier auch mit der Gemeinde in Oberzhausen, das war für mich auch das entscheidende Kriterium, dass in dieser Gemeinde hier, in der evangelischen Kirchengemeinde Oberzhausen, Jesus den ersten Platz einnimmt. Welchen Platz nimmt Jesus bei dir ein? Auch ganz persönlich, welchen Platz nimmt er ein? Ist er an der ersten Stelle, wenn es um Gemeinde geht? Oder kommen da erst ganz, ganz andere viele Dinge, die vielleicht auch zur Gemeinde dazugehören? Gute Musik, schöne Gemeinschaft, Spaß miteinander. Oder ist es Jesus, der an erster Stelle steht? Ich fasse diesen Punkt zusammen. Eine vom Geist Gottes erfüllte Gemeinde stellt Jesus und sein Herrsein über alles andere. Das wird immer das Kriterium sein, das stellt Paulus ganz oben an. Er sagt, bevor ich jetzt über den Geist Gottes rede, über all das, was ihr da fragt und an Fragen habt, möchte ich euch an dieses eine nochmal erinnern. Jesus ist der Herr. Jesus soll euer Herr sein. Er steht über allem anderen. Und wenn das für uns persönlich noch eine Frage ist, steht Jesus an erster Stelle? Ja gut, dann kann man sich doch neu an diesen Jesus wenden, kann sich neu von seinem Geist erfüllen lassen, damit er an erster Stelle auch in unserem ganz persönlichen Leben steht. Das ist die Bitte um den Heiligen Geist, die auch an manchen unserer Lieder heute Morgen schon angeklungen ist. Zweiter Punkt, diese begabte Gemeinde in Korinth ist eine dienende Gemeinde. All diese Gaben, sagt Paulus, die sind der Gemeinde von Gott gegeben, damit alle etwas davon haben. Oder auch die ganze Gemeinde. Ich glaube sogar, dass Paulus wirklich meint, alle da etwas von haben, alle in Korinth etwas davon haben. Diese Gaben, das ist nicht, damit ich mich in den Mittelpunkt stelle, sondern damit ich diene. Das sind die Gaben, die der Geist schenkt. Man muss es ja immer wieder genau sagen. Das, was der Geist Gottes schenkt, das sind ja Gaben, die über alle menschliche Möglichkeit hinausgeht. Wir werden das auch noch durchbuchstabieren, was das denn für einzelne neuen Gaben sind. Ich denke, es ist wichtig, genau hinzuschauen. Er redet nicht von den Begabungen, die wir haben. Die haben wir sicherlich auch in vielfältiger Weise. Aber an Pfingsten geht es nicht um meine und deine Begabung, sondern es geht um das, was menschlich unmöglich ist. Und das sind die Gaben, die uns nur Gottes Geist schenken kann. Es ist keine menschliche Möglichkeit, die kann ich mir nicht antrainieren, aussuchen. Ich kann nur Gott darum bitten, dass er sie mir schenkt. Eine dienende Gemeinde. Zwei Fragen dazu. Was hält eine Gemeinde eigentlich zusammen? Was hält eine Gemeinde zusammen? Das war ja auch eine Frage in Korinth. Wenn man da mal auf den ersten Seiten blättert in diesem Korintherbrief, ersten Korintherbrief, dann wird man sehen, das war ein Knackpunkt in dieser Gemeinde. Die war reich, begabt, von Gott gesegnet. Die hatten Jesus an erster Stelle und dennoch hielt es diese Gemeinde, war es schwer, diese Gemeinde zusammenzuhalten. Es gab Parteiungen. Was hält eine Gemeinde zusammen? Man kann auch, möchte ich mal so in Klammern mitbedenken, was hält eigentlich eine Familie zusammen? Ich glaube, wenn man für die eine Gruppe eine Antwort gefunden hat, dann kann man das auch sehr gut auf die andere Gruppe beziehen. Paulus schreibt einiges dazu im ersten Korintherbrief und erinnert immer wieder in einzelnen Abschnitten auch daran, was eine Gemeinde, aber auch eine Familie zusammenhält. Und der erste Punkt, den man auch auf den ersten Seiten seines Briefes lesen kann, ist der Punkt die Treue. Das ist ein ganz wichtiger Punkt für Paulus, dass er sagt, bleib deiner Gemeinde treu. Ich könnte auch sagen, bleib deiner Familie treu. Es ist ja so einfach zu sagen. Und ich habe das auch in diesen vergangenen Tagen gehört. Wenn es denn hier in unserer Gemeinde keine Einheit gibt, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Das ist keine Möglichkeit, die Paulus der Gemeinde in Korinth vorlegt. Wenn Paulus über die Einheit einer Gemeinde spricht und darüber spricht, was hält eine Gemeinde zusammen, dann sagt er, bleib dieser Gemeinde treu. Das ist keine Möglichkeit, auch in der Familie nicht. Ich denke mir, ja, das liegt oft so nahe, dass man in der Familie das auch so schnell sagt und sagt, gut, wenn wir da nicht auf einen Nenner kommen, dann gehe ich. Dann gehe ich. Verlasse dich. Wenn wir Zusammenhalt suchen, dann heißt es auch, treu zu bleiben. So wie Jesus selbst seiner Gemeinde treu bleibt. Der hätte auch, denke ich, manches Mal guten Grund zu sagen, dann suche ich mir eine andere Gemeinde. Da gibt es ja noch andere Gemeinden. Das ist der erste Punkt, den Paulus immer wieder oben anstellt, die Treue. Und den zweiten Punkt, den er sagt, ist, was eine Gemeinde zusammenhält, das ist ihre Berufung. Und natürlich ist es darum auch wichtig zu wissen, was ist denn die Berufung für uns als Gemeinde? Wozu hat Gott uns berufen? Es ist interessant, das einmal nachzulesen in der Apostelgeschichte, der Dienst, den Paulus in Korinth hatte, wozu er berufen war. Sollte dort anderthalb Jahre bleiben. Es war seine ganz klare Berufung. Und die Gemeinde in Korinth, die hatte die Berufung, diese Stadt zu durchdringen. Was ist unsere Berufung? Ich glaube, auch Familien brauchen eine Berufung. Ich weiß nicht, ob wir diesen Gedanken schon mal vor Augen hatten, dass auch Familien von Gott dazu beauftragt sind, ja, etwas ihrer Berufung gemäß zu bewirken. Vielleicht war das in früheren Zeiten den Leuten noch deutlicher. Da war zum Beispiel eine Familie, die hatte ein bestimmtes Handwerk ausgeübt. Und dann hat das der Großvater ausgeübt und es war klar, dass das auch der Beruf des Sohnes und dann des Enkelsohnes werden sollte. Und das war eine Familie, die hatte ihre Berufung in einem bestimmten Handwerk. Unsere Gesellschaft hat sich neu organisiert und neu formiert und von daher ist es sicherlich auch nicht leichter geworden, auch als Familie die Antwort auf die Frage zu geben, wo liegt denn unsere Berufung als Familie? Aber wenn wir das haben, wenn wir das sehen, das ist unsere Aufgabe auch als Familie. Das wird einen Zusammenhalt fördern. Und ebenso für uns als Gemeinde. Natürlich ist das schwieriger geworden. Auch in unserer Zeit, die Gesellschaft, die differenziert sich aus. Es wird alles komplizierter, aber umso wichtiger ist auch das, dass wir als Gemeinde erkennen, worin liegt unsere Berufung. Ich bin nach Oberzhausen gekommen, weil ich in der Ausschreibung für diese Pfarrstelle gelesen habe, in dieser Gemeinde bemüht man sich um einen missionarischen Gemeindeaufbau. Man möchte die Menschen in dieser Stadt für Jesus gewinnen, für das, was er zu sagen hat, interessieren. Das ist die Berufung der Gemeinde. Und diese Berufung hat diese Gemeinde gelebt und so Gott will, werden wir auch weiterhin diese Berufung leben, missionarische Gemeinde zu sein. Gemeinde zu sein, die nicht mit dem zufrieden ist, was sie erreicht hat, wen sie erreicht hat, sondern sagt, wir wollen noch viel mehr Menschen erreichen. Wir blicken doch hinein in die Häuser, in die Familien in dieser Stadt. Und wir sehen die Fragen, wir sehen die Nöte. Und wir haben die Antworten, weil wir Jesus kennengelernt haben. Und der dritte Punkt, den Paulus erwähnt, in den ersten vier Kapiteln kann man da einmal nachlesen, wenn man das noch einmal nachlesen möchte, in diesem ersten Korintherbrief. Neben Treue und Berufung erwähnt er die Vaterschaft. Das ist ein ganz interessanter Punkt, dass Paulus sagen kann, wisst ihr, was euch zusammenhält hier in Korinth? Ich sehe schon, ihr habt eine Menge Leute, die mitreden wollen bei euch in eurer Gemeinde. Aber, sagt Paulus, ihr habt nur einen Vater. Und das bin ich, sagt Paulus. Ich habe euch gezeugt. Er hat ja 1,5 Jahre in dieser Stadt gewirkt. Da sind viele zum Glauben gekommen. Deshalb kann Paulus das so betont sagen, sagt, ihr habt nur einen Vater. Das bin ich. Merken wir das? Das trifft ja auch für Familien zu. Was hält eine Familie zusammen? Das ist der Vater. Macht die Bibel ganz, ganz klar. Es braucht Vaterschaft, dass eine Familie wirklich zusammenfindet und zusammenhält. Sicherlich auch Elternschaft. Und dann ist es die Aufgabe des Vaters auch zu sagen, was richtig und was falsch ist, das muss er gegenüber den Kindern sagen. Eine Familie, in denen die Kinder das Sagen haben, die hält nicht wirklich zusammen. Und wenn ich Paulus da richtig verstehe, dann sagt er das Gleiche in Bezug auf die Gemeinde. Da, wo die Kinder in der Gemeinde das Sagen haben, da geht das nicht gut. Paulus sagt das sehr klar und deutlich. Ich bin euer Vater. Ich habe euch gezeugt. Und darum sagt er auch, seid meine Nachfolger. Es ist ganz interessant, dass Paulus das so deutlich sagen kann. Seid meine Nachfolger. Er weist auf sich hin. Es ist gut, wenn Eltern und Väter und Mütter das so zu ihren Kindern sagen können. Schaut euch uns an. Schaut auf mich. Wir wollen eure Vorbilder sein. Das hält Familie zusammen und wie gesagt, das hält auch Gemeinde zusammen. Die andere Frage, welche Dienstgabe hätte ich selbst gerne oder welche Dienstgaben hätte ich selbst gerne? Wenn diese ersten drei Punkte klar sind, Treue, Berufung und Vaterschaft, wenn das in der Gemeinde klar ist, dann hat Gott kein Problem damit, eine Gemeinde reich zu begaben. Ganz unterschiedliche Gaben. Paulus betont das und sagt das, ja, es sind 9 verschiedene Gaben, die ihr in Korinth habt. Die sind ganz unterschiedlich. Nicht jeder hat jede Gabe, sind ganz unterschiedliche Gaben. Das entdecken wir wahrscheinlich auch in unseren Familien, dass wir unterschiedlich sind, aber in der Gemeinde trifft das eben auch zu. Es gibt Unterschiede, aber das spielt keine Rolle, wenn wir ganz deutlich und klar vor Augen haben, was uns als Gemeinde auch zusammenhält. Und dann kann ich fragen, welche Dienstgabe oder Gaben hätte ich selbst gerne? Habe ich so schon einmal Gott gefragt? Paulus kann das durchaus sagen, im Kapitel 14 sagt er das ganz deutlich, bemüht euch um die Gaben des Geistes. Und er gibt noch einen Tipp, am meisten aber um die Gabe des prophetischen Redens. Bemüht euch. Das ist die Frage, was will ich mit den Gaben? Will ich mich in den Mittelpunkt stellen oder sehe ich, wo ist Not in unserer Gemeinde? Und dann bitte ich Gott darum, mir Gaben, Geistesgaben zu schenken, um dieser Gemeinde oder auch dieser Stadt dienen zu können. Wen habe ich vor Augen? Habe ich die Menschen vor Augen, die an Gott vorbeileben? Trage ich Sorge um die Menschen, die sich einmal vor Gott verantworten müssen für ihr Leben? Trage ich diese Sorge in mir? So wie Paulus diese Sorge in sich trug und die ihn antrieb, eine nach der anderen Missionsreise zu tun, um den Menschen zu sagen, ihr werdet einmal zur Verantwortung gezogen für euer Leben. Gemeinde hat von Gott diese Aufgabe, Menschen auf Gott hinzuweisen, darauf hinzuweisen, dass Gott uns zur Verantwortung zieht. Darum fasse ich das einmal so zusammen. Eine dienende Gemeinde, wofür? Eine vom Geist Gottes erfüllte Gemeinde dient, liebt und lebt für die Verlorenen. Gemeinde ist nie Selbstzweck. Gemeinde lebt ihrer Berufung gemäß. Korinth, nur nochmal, um auf Korinth zu sprechen zu kommen. Korinth war eine große Stadt. Schätzungen gehen dahin, dass in Korinth 250.000 freie Bürger lebten. 250.000 freie Bürger. Und dazu noch etwa 400.000 unfreie Sklaven. Also eine Stadt etwa so groß wie Frankfurt. Das hatte die Gemeinde in Korinth vor Augen. Das hatten die Christen vor Augen. Das ist unsere Stadt. Für diese Stadt gilt es, dieser Stadt gilt es zu dienen, für die gilt es, die gilt es zu lieben und für sie zu leben. Könnte es sein, dass Korinth auch uns ein Vorbild ist? Vielleicht sind wir sogar Gemeinde, die nicht nur für diese Stadt, sondern auch für unsere Region einen Auftrag hat. Eine vom Gottes Geist erfüllte Gemeinde lebt nicht für sich, sondern sie lebt für die, die Gott noch nicht kennen. Und darum auch der dritte Punkt, eine begabte Gemeinde ist auch eine wachsende Gemeinde. Wie wächst eigentlich eine Gemeinde? Wäre so eine Frage, die sich mir dadurch stellt. Wie wächst eigentlich eine Gemeinde? Als Paulus nach Korinth gekommen ist, es war nie leicht für ihn. Er ist ja immer erst in eine Synagoge gegangen. Dort hat man ihn nicht hören wollen. Und dann hat er einen anderen Ort gefunden, wo er zu den Menschen dieser Stadt reden konnte. Und Menschen sind zum Glauben gekommen. Selbst der Synagogenvorsteher ist zum Glauben gekommen. Und dann, eines Nachts, spricht Gott zu ihm. Spricht Gott zu ihm. Ich lese uns das einmal in Apostelgeschichte 18. Da heißt es, in einer nächtlichen Vision sagte der Herr zu Paulus, du brauchst dich nicht zu fürchten. Verkünde das Evangelium und lass dich durch nichts zum Schweigen bringen. Ich selbst bin bei dir. Und niemand, der dich angreift, kann dir etwas anhaben. Denn mir gehört ein großes Volk in dieser Stadt. Wunderbare Zusage, die Gott Paulus gegeben hat. Ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Das war die Perspektive, auf die hin Paulus dort gewirkt hat. Große Gemeinde sollte entstehen dort. Und das gehört natürlich dazu, dass die Gemeinde wächst, auch an Zahl wächst. Aber sie wächst sicherlich auch in der Hinsicht, dass der Zusammenhalt wächst, von dem ich schon gesprochen habe. Und um diesen Zusammenhalt ringt ja Paulus auch in diesem ersten Korintherbrief. Und eine Gemeinde wird immer auch wachsen darin, dass sie im Glauben wächst. Dass ich mehr und mehr Gott zutraue. Mehr und mehr nicht mit meinen Möglichkeiten, sondern mit Gottes Möglichkeiten rechne. Und es auch erleben darf, so wie es die Korinther erleben durften, dass Gott über ihre Möglichkeiten hinausgegangen ist. Eben durch diese Gaben hinausgegangen ist. Wie wächst eine Gemeinde? Ist ja interessant. Was gibt Gott der Gemeinde an die Hand, damit sie wachsen kann? Und hier im Korintherbrief hören wir eben von diesen neuen Gaben. Ich zähle es nochmal auf. Da war von der Weisheit die Rede, von der Erkenntnis die Rede, von einem Glauben die Rede, von Heilung, von Wundern, von Prophetie, von Geistesunterscheidung, von Sprachenrede und der Auslegung dieser unbekannten Sprachen. In einer Predigt kann man nicht auf jede einzelne dieser Gaben eingehen, aber ich hoffe, dass wir das mitvollziehen können, zu sehen, diese neuen Gaben, die ersten sieben davon, das ist genau das, was Jesus getan hat. Haargenau, dass damit beschenkt Gott seine Gemeinde, dass sie genau das tun kann, was Jesus getan hat. Wenn er der Gemeinde Weisheit schenkt, dass Menschen, Männer und Frauen von Gottes Geist erfüllt sind und weise werden, so wie Jesus weise gewesen ist und zu Menschen so reden konnte, dass für sie deutlich war, da ist Gott am Reden. Das braucht Gemeinde, um zu wachsen. Und das Zweite, diese Erkenntnis, die Gabe der Erkenntnis. Auch das hat Jesus immer wieder ausgezeichnet. Auf Menschen zugegangen ist und sofort erkannt hat, was mit ihnen los ist. Denken wir an die vielen Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Mit einem Zachäus erkannte sofort, was sein Problem war. Wenn ich das erleben kann, ja, dass ich so von Geist Gottes erfüllt bin, dass wenn ich Menschen begegne, sofort erkenne, was ihr Problem ist und sie daraufhin ansprechen kann, ist das vom Geist Gottes gewirkt. Und ist vom Glauben die Rede, von dem Glaube, den auch Jesus seinen Jüngern zutraute und sagte, wenn ihr nur Glauben habt wie ein Senfkorn, dann seid ihr in der Lage, Berge zu versetzen. Das war der Glaube, den Jesus hatte. Solch einen kraftvollen Glauben, den braucht es auch in der Gemeinde, damit sie wachsen kann. Der vierte Punkt war die Heilung. Ja, dass sich Jesus ist durch die Lande gezogen, durch die Städte gezogen, hat Menschen geheilt. und das hat sich rumgesprochen. Und Menschenmassen sind ihm nachgelaufen. Und die Wunder, fünfte Punkt, Jesus hat zum Beispiel Brot vermehrt, fantastische Wunder vollbracht und Tausende satt gemacht. Jesus konnte prophetisch reden. Jesus konnte über das Ende der Welt sprechen. Jesus wusste und er weiß, was auf die Gemeinde zukommt. Und er möchte, dass die Gemeinde darüber gut informiert ist. Und da, wo es zur Verwirrung kommt, dass die einen so reden und die anderen so reden, dazu gibt es den Geist, gibt der Geist die Gabe der Geistesunterscheidung. Und Jesus hat das immer wieder getan in Gesprächen, zum Beispiel mit den Pharisäern und Sadduzäern und Schriftgelehrten. Da ging es darum, genau zu beurteilen, wer hat nun Recht. Und auch das ist wichtig für eine Gemeinde. Und wir sehen, all diese Gaben, diese ersten sieben genannten Gaben, das ist das, was Jesus auch getan hat. Und das braucht auch die Gemeinde. Es ist Jesu Herz. Jesus möchte den Menschen begegnen, möchte die Menschen mit Gott bekannt machen. Und darum hat er alle diese Gaben auch seiner Gemeinde oder will alle diese Gaben seiner Gemeinde zur Verfügung stellen. Das Einzige, was noch darüber hinausgeht, das sind die beiden letztgenannten Gaben. Das ist einmal diese Gaben dieser unbekannten Sprachen, in der auch schon am Pfingsttag die ersten Jünger ja plötzlich sprachen, von denen wir gehört haben, dass plötzlich die anderen Volksgruppen, die am Pfingstfest auch in Jerusalem zugegen waren, plötzlich sagten, wir hören sie alle in unserer Sprache, wie kann das sein? Das sind Männer aus Galiläa, das ist das Hinterland. Wie können die diese Sprachen alle sprechen? Das ist diese achte Gabe und die neunte Gabe war eben dann, diese Sprache noch auszulegen. Und mir ist deutlich, warum Jesus das noch nicht hatte. Jesus wusste, ich bin allein zum Haus Israel gesandt, nur zu diesem Volk gesandt. Der musste nur Aramäisch sprechen. Das war seine Muttersprache, Aramäisch. Aber in dem Moment, wo die Gemeinde den Auftrag erhält, darüber hinauszugehen, da braucht sie eben diese Sprachen. Und das hat sich schon am ersten Pfingsttag dann so ausgewirkt. Und darf auch weiterhin für uns der Auftrag sein, über alle Grenzen, alle Volksgrenzen hinweg, alle Sprachgrenzen hinweg, Menschen auf Jesus hinzuweisen. Darum diese Sprachengabe auch noch zusätzlich für die Gemeinde. Ich fasse diesen Punkt zusammen. Eine wachsende Gemeinde, eine vom Geist Gottes erfüllte Gemeinde, wächst durch das Ausüben der Geistesgaben. Das ist das Ausüben der Geistesgaben und durch die Liebe. Ach ja, die Liebe. Da kommt Paulus im nächsten Kapitel drauf zu sprechen. Kann er schon sagen, er sagt, es ist wunderbar, ihr Korinther, dass ihr alles das habt, was Jesus auch gehabt hat. Aber vergesst das eine nicht, die Liebe. Vergesst das eine nicht, die Liebe. Warum? Weil darauf die Menschen auch achten. Die Menschen, die zu euch kommen in eure Gemeinde. Die Menschen, die ihr erreichen wollt. Und ich will es einmal noch so ergänzen. Im Grunde genommen brauchen wir das als Christen nicht, eine wunderbare oder eine aufregende Gemeinde. Aber die Menschen, die Gott noch nicht kennen, die brauchen das. Und wir für uns, wir brauchen, glaube ich, auch nicht, dass wir eine dienende Gemeinde sind. Aber die, die Gott noch nicht kennen, die brauchen das. Und wir brauchen das eigentlich auch für uns gar nicht, dass wir wachsen als Gemeinde. Aber die, die Gott noch nicht kennen, die brauchen eine Gemeinde, die offene Türen hat und die bereit ist, weiter zu wachsen. Darum hat Paulus gerungen. Danach hat sich auch die Gemeinde in Korinth ausgestreckt, aufregende, dienende und wachsende Gemeinde zu sein. Soweit.